Nicht nur News, sondern Hintergründe. Payment and Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Der Jochen, mit dem ich heute wieder im Podcast hier zusammen bin, hat mir gerade gesagt, ich muss mein Mikro aufessen. Das tue ich dann mal. Hallo Jochen.
Hallo André, was hast du nur für einen schönen Hintergrund hier? Plattensammlung oder was?
Das ist nicht meine, sondern ist eine virtuelle. Das ist, weiß gar nicht, aus Riverside direkt übernommen.
Ah, okay.
Aber wen sehe ich denn? Wer ist das?
Jimmy
denn?
Reed oder irgendwie so?
Ja, falsch rum irgendwie. Oder siehst du es richtig rum?
Also ich sehe es richtig rum.
Bei mir ist es gespiegelt.
Nee, ich sehe es richtig. Jimmy Reed und
das sieht aus wie ein Plattenladen, ne?
Ja, genau.
Aber ich habe in der Tat noch mehrere hundert Platten unten stehen.
Ja, hier auch, meine alten Techno-Platten. Hier sind auch zwei Technics-Plattenspieler.
Davon habe ich keine von der Techno-Platte. Das ist nicht meine Musik gewesen. Jochen, wir sind am Ende des Monats April und wir wollen kurz auf den April zurückgucken und haben ein Paper bekommen von unseren Kolleginnen und Kollegen mit den wichtigsten Fintech-News. Ich habe mir danach den Spaß gemacht, Perplexity auch mal zu fragen. Und du warst gerade, als ich dir das gesagt habe, baff, wie gut Perplexity das gemacht hat und welche News es ausgespuckt hat. Wir gucken danach gleich auch nochmal, was Perplexity uns zusätzlich zu den News, die wir rausgeschrieben haben, noch gegeben hat, okay?
Also wenn das so weitergeht, dann lassen wir, welche AI auch immer, dann auch gleich den Podcast dazu einsprechen. Also da lassen wir eine AI die News zusammenstellen, die Podcasts zusammensprechen, hier irgendwie die Bilder gehen ja auch noch bestimmt irgendwie per Video und dann haben wir unsere Ruhe, da können wir uns noch sonnen draußen.
Jochen, ich habe ja in den letzten Tagen, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ein paar Präsentationen erstellt, weil ich von der Finanzbehörde Hamburg gefragt worden bin, ob ich mal in Schulen gehen würde und denen mal etwas zum Thema Sparen und Anlegen erzählen kann. Und ich war so ein bisschen, weiß ich nicht, ich stand wie so ein, wie typischerweise der Autor vor dem weißen Blatt Papier. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Eigentlich musst du mal wieder die ganzen Tools ausprobieren. Nicht nur drüber reden und drüber reden lassen, sondern selber ausprobieren. Und dann habe ich in der Tat Perplexity, ChatGPT, Gemini und danach dann halt auch ein paar Sora und Notebook LM, also weiterführende Tools genutzt und bin so baff, was man damit erstellen kann. Ich habe mittlerweile eine Webseite erstellt, finanzeneasy.org, wo man das einfach alles sehen kann. Und ich habe wirklich diese Webseite in der Warteschlange im Heidepark letzte Woche erstellt.
Und ach, die Webseite ist auch von AI gemacht.
Ja, die Webseite ist so mehr oder weniger, der Content ist von AI gemacht. Ich habe, weil ich glaube ich keine andere Idee hatte, einfach mal wieder WordPress genommen, weil ich das kannte.
Okay,
ja. Das war easy. Aber der Content ist AI gemacht, die Bilder sind AI gemacht und die, was ich dann auch super fand, Notebook LM erstellt dir aus jeder Art von Präsentation sofort auch noch ein Audioskript. Und diese Audioskripts kannst du dann halt auch benutzen. Und wenn du willst, sind die sogar noch als FAQ benutzbar. Das heißt, du kannst da sogar reinsprechen, während du, also jetzt spricht dir irgendwie der alte Opa irgendwie von irgendwelchen neuen Dingen, so wie als meine Oma das erste Mal das iPhone in der Hand hatte und wirklich begeistert war. Aber ich bin es, also begeistert. Und so, wir kommen zurück zu unseren News. Ja, wir könnten wahrscheinlich einfach auch diese News jetzt irgendwo hochladen und daraus sofort einen Podcast erstellen lassen. Wollen wir das? Nein, wir wollen ja noch ein bisschen labern und deshalb machen wir jetzt, fangen wir mal an.
Genau, vor allem bin ich an deiner richtigen Meinung interessiert und nicht an einer Mahnung, die AI denkt, dass du hast.
Hast du recht, aber trotzdem muss ich sagen, für Content, der natürlich jetzt auch nicht tiefschürend war, sondern im Gegenteil für 9-10-Klässler war das super gut geeignet. Also auch die Sprache ist auf die Zielgruppe ausgerichtet gewesen und war wirklich begeistert. So, ja, Jochen, wir gucken auf die News des April und die erste News ist N26 und sie wurde überschrieben von unseren Kolleginnen und Kollegen Dring Dring oder man könnte auch sagen Klingel Klingel Herr Stalf oder Herr Stalf, weil N26 in das Thema Telekommunikationsbusiness einsteigt. Was sagst du?
Ja, die versuchen damit das zu machen, was ja all die Talk, Lidl Talk, Chibo und Co. gemacht hat, nämlich Mobilfunkverträge zu verticken. Ist auch keine wirklich neue Idee. Ich weiß, die Sparkassen hatten das mal vor, keine Ahnung, 20 Jahren auch mal probiert.
Wir haben das gemacht damals, als wir Star Money Mobile eingeführt haben, vor dem iPhone.
Ja.
Da haben wir halt einen Mobilfunktarif rausgebracht, gepaart mit vorinstallierten, damals waren es Feature Phones, ersten Funktionalitäten, die wir dann auf das Telefon unter Star Money draufgebracht haben. Da war natürlich Banking dabei, aber da war auch sowas dabei wie ein Vorgänger von WhatsApp, weil wir gesagt haben, SMS waren so teuer. Und damals konnte sich niemand vorstellen, dass die SMS nicht weiterhin 19 Cent oder wie viel auch immer das damals gekostet hat, kosten werden. Und wenn du dich erinnerst, war das eine lange Diskussion, ob man es denn schafft, Short Messaging auf ein anderes Level zu heben oder eine andere Plattform zu nutzen. Das haben wir damals aufgebracht. So lange Rede, kurzer Sinn, gab es damals schon. Ja, jetzt macht es N26 auch. Manchmal ist es aber eine Frage des Timings.
A, eine Frage des Timings, aber B, eine Frage auch nochmal des Timings, ob man da nicht zu spät kommt, weil der ganze Markt ist aus meiner Sicht massiv umkämpft, extrem margenschwach. Ich kriege ja hier auch im iPhone mit 2 Klicks Mobilfunktarife. Da frage ich mich, was hat da N26 wirklich getrieben, Mobilfunktarife zu machen? Haben die keine anderen, besseren Ideen im Banking?
Ich weiß es nicht, aber du bist natürlich einfach auf dem Mobiltelefon drauf und vielleicht kannst du auch relativ einfach analysieren, wie viel die Menschen im Monat für Mobilfunkleistungen ausgeben, weil du halt die Umsätze siehst. Vielleicht kannst du daraus vernünftige Advices machen. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber so weit ist der Weg ja nicht weg, Mobilfunk in einer Mobile-App anzubieten, wo du halt auch schon siehst, was derjenige heute für seinen Provider bezahlt, weil du ja die Umsätze auch sehen kannst. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ich bin aus dem Rennen Mobilfunk auch schon seit Jahren raus, weil ich halt irgendwann, wenn du so Familie hast, bist halt irgendwann so Family-Accounts drin und wahrscheinlich wechsle ich mein Leben lang nicht mehr.
Ja, ja. Also mal gespannt.
Aber wir sind glaube ich noch nicht die Zielgruppe, Jochen, sondern ich glaube, das sind eher die jungen Leute, die halt vielleicht sogar noch von Prepaid kommen oder woher auch immer kommen und auf die Art und Weise vielleicht ein verbilligtes, günstigeres Angebot über ihre Bank bekommen können.
Wenn sie nicht mit 3 Klicks bei den Discount-Providern ohnehin schon anhaben. Ich bin skeptisch, aber du sagst richtig, wir sind vielleicht nicht die richtige Zielgruppe. Mal schauen, in 2 Jahren.
Johann, etwas anderes, wo du bestimmt eine starke Meinung zu haben wirst und uns auch erzählen wirst, ob das erfolgreich werden kann, ob das etwas ist, wofür man sich zu Unrecht feiert oder ob das wirklich der Durchbruch schlechthin ist. Ich bin gespannt, die Volksbanken, also auf deine Meinung, führen eine erste NFC-Zahlung über ihre eigene Banking-App durch. Schon mal ein langer Satz, aber was bedeutet das? Hat, glaube ich, ein bisschen was mit Regulatorik beziehungsweise mit der EU-Kommission zu tun, hat ein bisschen was mit Apple Pay zu tun, hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Selbstverständnis einiger Menschen im Bundesverband Volks- und Raiffeisenbanken zu tun. Erzähl mal.
Ja, das Wichtigste hast du vergessen. Die erste NFC-Zahlung auf dem iPhone mit der eigenen Banking-App, weil den Rest haben sie schon lange auf Android. Sie haben die Girocard quasi jetzt, anders als die Sparkassen, die es mit Apple Pay gemacht haben, und anders als die Commerzbank, die es mit Apple Pay gemacht hat, mit der Girocard eben auf einer eigenständigen Banking-App gemacht und eben nicht über Apple Pay.
Also erst damit man das versteht. Also was wir ja heute tun ist, wir gehen auch in unsere Banking-Apps, also in N26, über die wir gerade gesprochen haben, oder über deine Sparkassen-App und dann sagst du, ich möchte meine Kreditkarte oder meine Girocard für Apple Pay freischalten. Dann geht ein kleiner Prozess los und dann ist die Karte in Apple Pay hinterlegt und beim nächsten Mal zahlen drücke ich doppelt auf die Seite oder auf meine Uhr und schon habe ich Apple Pay mit meiner Girocard oder mit meiner Kreditkarte. Das ist ja der Weg heute. Also es startet auch in der Banking-App. Ist aber hat danach nichts mehr mit der Banking-App zu tun. Ne? Und was passiert jetzt?
Ja, also die Volksbanken machen es jetzt direkt mit der Banking-App und umgehen damit Apple Pay.
Lass mich verstehen, wie es dann geht. Sie machen es direkt mit Apple Pay. Das heißt,
sie umgehen Apple Pay.
Ja, genau. Sie machen es nicht mit Apple Pay, sagte ich.
Genau.
Ja. Du drückst nicht mehr doppelt auf die Seite oder auf die Uhr, sondern was musst du tun?
Also erstmal auf der Uhr geht sowieso nicht, sondern es geht nur auf dem iPhone. Du klickst Doppelklick auf dem iPhone wie für Apple Pay. Also musst einstellen, will ich beim Doppelklick Apple Pay haben oder will ich auf dem Doppelklick die Girocard haben, so zumindest mein Verständnis, was ich gelesen habe. Also du kannst Doppelklick machen und dann bekommst du, geht die App auf oder erscheint die Girocard virtuell und dann tappst du, wie bei Apple Pay auch.
Okay.
Nur also ist kein Apple Pay derjenige, der es initiiert, also kein Apple Pay Wallet.
Aber der Weg für mich ist genau gleich und auch nicht komplizierter und ich sehe auch nichts anderes. Ist doch wunderbar. Klingt doch gut.
Es klingt gut und ich glaube, also ich wäre normalerweise sehr kritisch zu sagen, es macht eigentlich keinen Sinn, sowas in der Banking-App zu machen, Apple Pay zu umgehen, weil Apple Pay viel größer ist als einfach nur die NFC-Zahlung am Terminal. Du hast gerade eben die Uhr schon angesprochen, die sind auch sehr stark im E-Commerce, aber da ist ja überall die Girocard auch nicht. Also für diesen Nischen-Case Girocard finde ich das gar nicht so verkehrt, dass die Volksbanken jetzt mal den Weg gegangen sind, zu sagen, ich mache es außerhalb von Apple Pay. Die User Experience ist mehr oder weniger gleich. Ich habe keinen wirklichen Nachteil im Vergleich zu Apple Pay. Und sie müssen natürlich dann auch vermutlich die Tokenization-Gebühren bei Apple Pay nicht bezahlen und den Revenue Share mit Apple Pay nicht. Also dann machen sie das aus der Banking-App heraus. Aus meiner Sicht eine gute Idee.
Warum geht es auf der Uhr nicht?
Weil Apple die NFC-Schnittstelle der Uhr nicht öffnen muss. Die sind nur verpflichtet worden, fürs iPhone zu öffnen, nicht für die Uhr.
Wie ist es bei dir? Wie oft zahlst du mit Telefon und wie oft zahlst du mit der Uhr?
Da ich mittlerweile wieder verstärkt mit einer Schweizer analogen Uhr rumlaufe, zahle ich mittlerweile fast wieder nur mit dem Telefon. Wenn ich hier, wie ich heute zufällig, meine Apple Watch anhabe, dann zahle ich nur mit der Apple Watch. Also von daher wäre es für mich, würde ich mehr Apple Watch tragen, wäre es ein Nachteil. Vielleicht muss man auch sagen, naja, ich zahle sowieso nicht so viel mit Girocard, de facto fast nie. Bin ich vielleicht auch die falsche Zielgruppe.
Aber werden die Volksbanken das nicht für die Kreditkarten dann auch so machen?
Ja, das sind wir bei dem ursprünglichen Punkt, zu sagen, naja, also du kannst jetzt das nicht vergleichen mit Apple Pay, weil Apple Pay A über viel mehr Devices ist, weil Apple Pay auch online ist, auch Multi-Device. Ich kann ja Apple Pay mit meinem Mac bezahlen, mit dem iPad bezahlen. Und da wäre dann diese Funktionalitäten deutlicher Nachteil im Vergleich zum Status Quo. Für die Girocard only sehe ich nur einen minimalen Nachteil, nämlich die Uhr. Und deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt, dass es zumindest mal versuchen und mal gucken, ob sie Kunden annehmen.
Okay. Ich bin gespannt. So ganz hundertprozentig glaube ich, ja doch, ich glaube, ich habe es verstanden, dass es in der Tat nur auf dem Telefon geht, dass es nur die Girocard betrifft, dass das Erweitern auf die Kreditkarte wahrscheinlich für den Kunden ein Nachteil ist, weil ich dann halt diese Kreditkarte nicht mehr auf dem einfachen Weg mit Apple Pay auf anderen Devices nutzen kann.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt um der Kreditkarte geht. Also ich kenne natürlich jetzt die Verträge auch mit Apple nicht, ob Apple nicht sagt, also entweder machst du das mit Apple Pay bei uns, mit deiner Kreditkarte oder nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Funktionalität dann auch die Kreditkarte machen, parallel zu Apple Pay. Deswegen glaube ich eher, dass sie das eher trennen. Und das wird aus meiner Sicht dann auch sehr spannend sein für die Kunden, die mehrere Karten nutzen. Weil wenn ich dann einmal festlege, Doppelklick ist beispielsweise meine VR-App für die Girocard, dann ist natürlich der Weg zu der Kreditkarte, zur VR-Kreditkarte auf Apple Pay, ein bisschen komplizierter. Das stellt natürlich auch die Frage.
Ich glaube, es gibt dann so Edge-Cases, ne? Also wenn ich dann mit meiner Uhr zahlen will, kommt dann auch meine VR-Banking-App hoch?
Nee, da kommt dann Apple weg.
Okay. Also muss ich verschiedene Favoriten an Karten für verschiedene Devices hinterlegen, was heute nicht der Fall ist.
Ich finde es ein sehr, sehr spannender Versuch und ich finde auch für die Girocard ist das kein großer Nachteil. Ich bin echt mal gespannt, wie das angenommen wird, weil man hört ja von den Sparkassen, man hört ja auch von der Commerzbank, dass seitdem sie die Girocard in Apple Pay drin haben, die Volumen massiv gestiegen sind für Apple Pay. Jetzt sind wir mal gespannt, ob das bei Volksbanken genauso ist.
Lass uns weitermachen und zur größten Neobank Europas, ich glaube weltweit ist sie es noch nicht, aber zur größten Neobank Europas gehen, nämlich zu Revolut, die einen Rekordgewinn erzielen. Kurz gefasst, ein Gewinn so groß wie wahrscheinlich alle Fintechs in Deutschland zusammen, wobei man dann möglicherweise mal wieder über die Definition, was sind alles Fintechs, sprechen muss. Was ist passiert?
Ja, also hier heißt es, ein Gewinn vor Steuern von 1,4 Milliarden US-Dollar. Also erstmal, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie 1,4 Milliarden Gewinn machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie 1,4 Milliarden Revenue, also Umsatz machen. Aber nee. Gewinn?
4 Milliarden Umsatz.
4 Milliarden Umsatz und 1,4 Milliarden Gewinn.
Wow.
Also not bad. Not bad. Wenn das stimmt und wenn das auch kein irgendwie One-Off-Thema ist, dass sie irgendwie durch irgendwelche Sondereffekte so viel Volumen haben, muss
man sagen. Im vierten Jahr in Folge ist es wohl profitabel, Jochen.
Ja, klar. Aber profitabel ist das eine. 1,4 Milliarden Gewinn zu machen, ist was anderes. Vor allem, wenn wir nochmal überlegen, was die Kollegen aus Berlin von N26 da im Vergleich generieren. Also das ist aller Ehren wert, was Revenue da bringt.
Da ist diese Strafe, die sie gerade bezahlen mussten in Litauen zur Geldwäscheprävention, ein Witz gegen, ne? 3,5 Millionen.
Ja gut, so Strafen fangen ja auch immer erstmal klein an. Ich meine, guck dir an, wie viel Umsatz und wie viel Gewinn die Deutsche Bank macht, und das sind dann auch so 7 Millionen Strafen für irgendwelche Geldwäsche oder 20 Millionen, auch Peanuts dagegen.
Ja gut, die Strafen für Apple und für Meta von
auch
der
die, EU-Kommission. Auch die sind, klingen zwar viel, irgendwie 500 Millionen für Apple, aber gemessen am Umsatz und gemessen an den Erlösen, die sie da generieren, durch die Vorteile, die sie sich einräumen, sind die 500 Millionen auch Peanuts.
Ja, aber once again, zu Revolut nochmal ganz kurz zurück. Beeindruckend, wie groß diese Firma mittlerweile geworden ist. Ja. Beeindruckend auch, was sie alles anbieten und womit sie alles Geld verdienen. Ne? Also es funktioniert nicht alles, aber die Dinge, die funktionieren, machen sie scheinbar halt auch sehr profitabel.
Und beeindruckend, wie sie sich abgesetzt haben. Insbesondere gegenüber anderen Neobanken und vor allem unseren Kollegen aus Berlin von N26. Ich erinnere mich noch irgendwie vor 5 Jahren, 6 Jahren oder vielleicht sogar ein bisschen länger, saßen die CEOs von Revolut und N26 und noch irgendjemand, ich weiß gar nicht wem, Holvi oder so, mal auf einer Bühne von der Konferenz. Und da war ziemlich Tension, insbesondere zwischen Revolut und N26. Ich glaube, das Rennen ist da relativ eindeutig klar zugunsten von Revolut ausgegangen, und die Schere geht offensichtlich jetzt immer weiter auseinander. Insofern gut executed.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob man unbedingt vom Rennen sprechen muss. Klar, damals war das ungefähr ein Niveau und du konntest vielleicht schon wie europaweit gucken, wer wird der Größte. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendwie eher so ein Thema, wer ist in welchem Land nachher der Größte. Wobei Revolut ja wirklich weltweit geht und N26, so wie ich das verstehe, momentan ja einen größeren Fokus ebenfalls auf Europa hat und da erstmal weiter sich breit machen will. Ne?
Ja, und sie haben jetzt 15 Millionen neue Kunden bekommen.
Das auch Revolut.
Allein die Neukunden ist doppelt so viel wie N26 Gesamtkundenanzahl oder so.
Lass uns zur nächsten Meldung gehen, und das Thema Solaris Bank hört nicht auf. Ne? Jetzt gab es diese, ja, was war das? Eine Funding-Runde kann man es ja fast gar nicht nennen, sondern es gab eine Rettungsfinanzierung, ein Washout. Und jetzt sind sie, glaube ich, wieder auf der Suche nach neuem Geld. Und es gab inhaltlich relativ viel Ruhe. Das ADAC-Portfolio ist übernommen worden und dergleichen. Da hört man eigentlich gar nichts, sondern man hört momentan eigentlich nur Dinge rund um Geld, die natürlich auch super wichtig sind. Und jetzt wird es, ich glaube, man kann sagen, schmutzig, ne?
Ja.
Also wir erinnern uns möglicherweise an das Bild von den drei ursprünglichen Musketieren bei der Solaris Bank. Peter Großkopf, Marco Ventin, der übrigens gestern Geburtstag hatte, alles Gute nachträglich, und Andreas Bittner, die damals das Dreigestirn waren und die Solaris Bank aufgebaut haben.
Ja.
Du wirst sie alle noch sehr gut kennen aus deiner damaligen Zeit bei Finlieb. Und Andreas war einer derjenigen, die es mit aufgebaut haben, ich glaube als COO, wenn ich mich recht entsinne. Der hatte ja auch er hatte ja schon eine Bank aufgebaut mit der DAB, wenn ich mich recht entsinne, damals ganz, ganz früh. Und dazwischen war er halt auch in einigen Banken und Vorgesellschaften. Und dann ist er irgendwann raus, so wie fast alle, die am Anfang dabei waren, war aber scheinbar noch Shareholder. Und jetzt klagt er gegenüber der Solaris Bank, weil er sagt, dass das, was da momentan passiert ist, dieser Washout, fast eine Enteignung ist, oder?
Ja, also er fühlt sich übervorteilt. Gibt es aus meiner Sicht da zwei Möglichkeiten, das anzuschauen. Möglichkeit Nummer eins ist eigentlich fast sinnlos so eine Klage, weil das ist ja eine klassische Pay-to-Play-Runde. Er hätte garantiert auch vermutlich frisches Geld nachschießen können, die SBI und die Börse Stuttgart, und dann zu den Konditionen auch als neuer Investor reingehen können. Das hat er wohl nicht gemacht. Vielleicht wurde es ihm nicht angeboten. Vielleicht ist das auch der Grund und der Hebel, den er hat. Oder wenn er das nicht gemacht hat, dann sehe ich ehrlich gesagt relativ wenig Möglichkeiten, mit Ausnahme zu sagen, ich bin jetzt einfach sehr unbequem, weil keiner hat ja Interesse an diesem Thema. Keiner hat Interesse an der Klage, die sich dann über Jahre hinzieht, die ganzen Anwaltskosten. Und vielleicht sagt er einfach, ich bin jetzt mal laut und tu mal hier Muskel spielen lassen und lass mich rauskaufen. Also bekomme dann vielleicht ein Individualangebot von den neuen Investoren und von der Solaris, um einfach Ruhe zu geben. Das sind die zwei Möglichkeiten aus meiner Sicht. Gut ist es nicht, für die Company ist es nicht gut. Gut ist es auf keinen Fall für die CEO-Suche, weil natürlich dann auch ein neuer potenzieller CEO in der Ansprache von den Headhuntern natürlich auch nur ein bisschen googeln muss, Solaris, und sieht da das Problem und das Problem und das Problem. Und dann noch die Aussage von Carsten Hölkemeyer, der sagte, er hat es x-mal bereut, überhaupt da hingegangen zu sein. Ist ja auch keine gute Visitenkarte, die er da abgibt. Und ich halte von Carsten Hölkemeyer sehr, sehr viel. Der hat bei Barclays einen sehr, sehr guten Job gemacht, ist ein Kartenmann durch und durch und kennt sich wirklich aus. Also insofern, da sind etliche vergiftete Pillen auch in der Suche nach einem neuen CEO, wo ich nicht weiß, ob das in dem Gesamtbild im Moment alles so gut aussieht und ob man da auch wirklich gute Leute begeistern kann, in die Company zu gehen.
Und für Andreas ist es wahrscheinlich so, verlieren tut er eh nichts. Ne? Seine Anteile sind jetzt gerade komplett mehr oder weniger verwässert, also nahezu gar nichts mehr los wert. Und wenn man halt darauf gehofft hat, irgendwann nochmal einen großen Exit daraus zu machen, ist daraus wahrscheinlich gerade mehr oder weniger nichts geworden.
Ja.
Und insofern hat er nicht groß was zu verlieren, ne?
Ja gut, aber es ist natürlich immer so, zwischenzeitlich waren die Anteile, zumindest auf dem Papier, sehr, sehr viel wert.
Das meine ich ja, aber jetzt sind sie es nicht
aber
mehr.
Aber jetzt sind sie es nicht mehr, genau.
Und wahrscheinlich waren sie zu dem Zeitpunkt nicht liquide.
Ja.
Und insofern war das wirklich Paper Money und deshalb meine ich nichts zu verlieren.
Genau.
Ja, bitte. Hoffen wir mal, dass da irgendwann mal wieder Ruhe reinkommt. Wir dachten ja, es wäre jetzt mittlerweile Ruhe und jetzt kommt halt aus einer anderen Ecke wieder Unruhe rein. Nicht schön, weder für das, was du gerade angesprochen hast, also die potenzielle Suche eines Nachfolgers für Carsten Hölkemeyer und generell für die Firma, war halt irgendwie echt mal eine große Wette und jetzt mittlerweile, ja, schon bitter zu sehen.
Übrigens, kleine lustige Randanekdote. Ich habe mir den Geschäftsbericht von der Solaris gestern oder vorgestern angeschaut, hinsichtlich der Revenues und der Kosten, die sie so haben zwischen 22 und 23. Und da habe ich festgestellt, dass die Solaris Bank offensichtlich nicht taschenrechnen kann oder nicht rechnen kann, weil die Summe der Revenues im Jahr 2022 ist nicht die Summe, die da steht. Da hat man irgendwie...
Weniger oder mehr?
Es war deutlich weniger. Also wenn man die Einzelpositionen zusammenzählt, müsste dann, ich glaube, das Vier- oder Fünffache rauskommen im Vergleich zu der Zahl, die da steht.
Also sie haben weniger angegeben?
Ja, genau. Da ist, also die Summenzahl stimmt nicht.
Na gut, sie kann ja nach unten oder nach oben falsch.
Nee, nach unten. Irgendein Fehler ist da gewesen. Was mir auch aufgefallen ist da, und das ist auch kein gutes Zeichen, die Banking-as-a-Service-Revenues, die sie haben, sind mehr oder weniger gleich, ein Tick geringer als im Vorjahr. Die Kosten, die entsprechenden operativen Kosten dazu, sind massiv gestiegen. Ich glaube, ein Drittel mehr. Und das ist natürlich auch kein gutes Zeichen, wo sie ja in der Restrukturierungsphase sind, wo ja auch sehr viel Entlassungen ausgesprochen wurden, dass trotz allem da die operativen Kosten so massiv gestiegen sind, während der Revenue mehr oder weniger flach geblieben ist, Jahr über Jahr. Und jetzt unabhängig von dem Fehler, den sie da gemacht haben, ich meine, das kann mal passieren, muss auch da was passieren, weil die Kosten halt dann jetzt nicht mehr in dem im ordentlichen Verhältnis stehen mit dem Revenue.
Dann lass uns mal auf eine weitere Neobank gucken. Wir haben heute Neobank-Tag. Solaris hätte ich jetzt auch mal unter Neobank as a Service subsumiert. Bunk, wie auch immer man sie aussprechen will, strebt in die USA. Ein Fintech aus Holland, was sich am Anfang auf das Thema Small Medium Business vor allen Dingen konzentriert hat, in Deutschland auch aktiv ist. Es gibt ein paar Fanboys, die wir auch kennen, die ganz zufrieden sind damit, die zwischendurch alle mal auf sie draufgehauen haben, als sie, glaube ich, eine neue Preisstruktur eingeführt haben. Trotzdem sind sie weiterhin da. Und ich glaube, auch die Menschen, die damals dann gemeckert haben und draufgehauen haben, sind auch weiterhin da und gehen aber jetzt in die USA.
Ja, gut, ist ja jetzt nicht die erste Neobank aus Europa, die versucht, in die USA zu gehen. Das hatten wir auch bei der N26 schon gesehen. Ich glaube, Revolut, die sind noch nicht in den USA, oder?
Ich glaube auch nicht.
Ich bin da halt immer skeptisch, weil der amerikanische Markt komplizierter ist, auch von der Regulatorik und jetzt nicht wirklich auf europäische Neobanken gewartet hat. Mal gucken, wie lange sie das aushalten. Also ich würde erstmal fokussieren auf den europäischen Markt und da größer werden, weil, wie du richtig gesagt hast, die sind zwar in Deutschland, aber kriegst du sie mit? Also die laufen bei mir eher völlig unterm Radar. Also ich würde eben meine Ressourcen darauf fokussieren, in Europa größer zu werden, statt US-Abenteuer zu machen.
Aber man muss sagen, auch da die Revenues beachtlich, ne? 85,3 Millionen Gewinn.
Hier ist Gewinn, kein Revenue, genau. Ja.
Schon not bad, ne? Dann lass uns auf ein neues Thema gucken. Und du wirst es auch mitbekommen haben, jeder, der ein Aktiendepot hat, hat es wahrscheinlich mitbekommen. Es gab ein paar Börsenturbulenzen, ausgelöst durch so Kleinigkeiten wie Zollandrohungen, aufgehobene Zollandrohungen und sonstiges. Und nicht alle Broker und nicht alle vielleicht auch Börsen, vielleicht auch Dienstleister dazwischen, waren auf diese Volatilität, die dann manchmal zu ein bisschen mehr Aktivität führt, hundertprozentig gut vorbereitet, oder?
Ja. Gut, das ist ja auch jetzt nichts Neues. Bei unserem Podcast haben wir auch schon x-mal drüber gesprochen. Hier auch bei dem letzten Crash da mit den Carry Trades aus Japan im Sommer letzten Jahres war das so, dass dann Trade Republic und Scalable nicht verfügbar waren. Jetzt gab es wieder Trade Republic Probleme. Wohl das Trading funktionierte, aber das Frontend und die App funktionierte nicht. Ich hab da irgendwo bei Social Media gelesen, Trade Republic ist wie die Deutsche Bahn. Wenn man sie braucht, ist sie nicht da. aber man muss, um Trade Republic jetzt vielleicht ein bisschen Schutz zu nehmen, sagen, das war auch kein reines Trade Republic-Problem. Auch Deutsche Bank, ING, Commerzbank, Comdirect Bank hatten ein paar Hänge, aber wohl nicht so massiv wie eine Trade Republic, die gar nicht verfügbar war für einen nennenswerten Zeitraum. Und wer wohl am einzigen gut abgeliefert hat, war FlatEx. Die waren da. Also insofern, das zeigt, wenn man will, kann man das machen. Und ich meine, wir müssen auch sehen, auch die Comdirect und die Consors und Co. hatten früher auch immer diese Probleme. Die haben natürlich ihre Systeme mittlerweile stabil. Und dann hat es vielleicht ein bisschen gehakt, aber die Systeme waren da. Und insofern, das ist aus meiner Sicht ein operationelles Problem bei Trade Republic zum wiederholten Mal. Jetzt hau die auf BaFin oder frag mal nach, aber ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt mal vielleicht auch Strafen ausgesprochen würden.
Und was glaubst du? Glaubst du, dass es das eigene System ist oder glaubst du, dass es Dienstleister dahinter sind, die in irgendeiner Weise irgendwann in Straucheln geraten?
Also in dem Fall jetzt war es wohl Trade Republic selbst oder halt der Dienstleister, wenn sie das haben, für die App. Also letztendlich das Frontend war nicht verfügbar. Das Backend war angeblich verfügbar. Also zum Beispiel, wenn
das
ich jetzt
Frontend,
irgendwie,
weil Trade Republic ist, glaube ich, zum großen Teil eine Web-App, ne?
Genau. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwelche Stop-Loss-Orders drin hatte, die wurden wohl ausgeführt. Also das ging wohl durch. Aber ich konnte eben nicht mich einloggen und dann traden. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht ist auch Schutz für den Kunden. Jetzt rückblickend war es ja besser, wenn man nicht verkauft hat. Aber hätte man kaufen wollen, weil das waren ja wunderbare Kaufkurse, hatte man da keine Opportunity. Insofern sollte eigentlich eine Trading-App und ein Trader auch bei solchen Tagen bei hohem Volumen verfügbar sein.
Man könnte jetzt mal gucken bei BuildWiz, worauf Trade Republic alles so aufbaut. Dann sieht man es möglicherweise, wer dahinter die Web-App hostet.
Ja. Und also beim Hosting, ich gehe mal davon aus, dass es ja alles über Cloud und skalierte Rechenzentren im Hintergrund ist. Da sollte es eigentlich kein Problem sein, dass er dann mit solchen Anfragen da hinten dran schnell Server nachgeschaltet und aufgeschaltet werden, dass da so ein Ausfall von einer Stunde oder mehr eben nicht stattfindet. Das ist ja der Vorteil von Cloud-Hosting. Ja, also von daher, ich weiß nicht, woran es liegt und gut, dass die BaFin da mal genauer nachschaut.
Jochen, Curve. Du erinnerst dich möglicherweise an Curve als Kreditkarte. Das war eine Kreditkarte, hinter der man ganz viele andere Kreditkarten legen konnte. Ne?
War immer ein Fan davon, ja.
Gibt es die eigentlich noch, die Karte?
Ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen den Anschluss verloren bei denen. Ich habe da nicht mehr drauf geschaut, als sie damals bei Wirecard, die waren ja bei der Wirecard-Bank, weggegangen sind. Da ging ja von einem Tag auf den anderen nichts mehr. Es war auch immer so eine Frage, ob das überhaupt ein regulatorisch okayes Modell ist, dass ich da eine Karte habe und hinten dran verschiedene andere. Ich fand es als Payment-Nerd immer sehr spannend.
Und jetzt macht man das Curve Pay und bietet ein Wallet an. Klingt fast ein bisschen genauso, ne? Das kann halt erstmal nur auf Android genutzt werden. Und du kannst, und das ist ja auch so ein bisschen das alte Modell von Curve, Zahlungen, früher konntest du die noch danach ein paar Tage, glaube ich, immer noch entscheiden, wo das Settlement stattfinden sollte. Du hast mit Curve bezahlt, konntest dann sagen, okay, komm, jetzt nutzt bitte meine Deutsche Bank oder meine N26 oder meine Sparkassenkonto oder Karte im Hintergrund. Und jetzt kannst du Zahlungen bis zu 4 Monate lang umbuchen können. Das hat
also der Use Case,
ganz in meinen Kopf
der Use Case mit nachträglich umbuchen, den halte ich schon für sehr, sehr sinnvoll. Man denke an Reisekosten. Ich habe es dann aus Versehen mit meiner privaten Karte bezahlt, hätte aber die Corporate Card nehmen müssen oder sollen und dann wird es umgebucht. Das macht total Sinn. 4 Monate finde ich interessant, aber
ist das sinnvoll? Es klingt nach sinnlos, ehrlich gesagt.
Also wäre ich jetzt natürlich, gut, Curve kommt aus Großbritannien, wäre ich in einem Land mit starken Revolving Credit Themen, da kann man vielleicht darüber rumspielen und dann irgendwie Arbitrage machen beim Zins oder Zinskosten bei Revolving Credit Karten optimieren. Aber sonst, ich kann mir vorstellen, ein paar Tage, da macht es Sinn, hat gerade Use Case gesagt, aber 4 Monate.
Ja.
Oder es ist vielleicht eine Art von Buy Now, Pay Later.
Klingt fast so. Also, ja, vielleicht müssen wir das irgendwie uns noch mal ein bisschen näher angucken, aber ja, es heißt jetzt weiterhin Curve Pay und es ist weiterhin, wie gesagt, eine Karte, wo du kannst auch weiterhin 3 Karten dahinterlegen. Das ist irgendwie auch weiterhin so. Und du kannst jetzt in der Tat deine Zahlungen rückwirkend bis zu 4 Monate verschieben.
Ja, gut, am Ende des Tages, wenn das jetzt hier auf Android oder dann vielleicht mal irgendwann noch Apple Pay ist, ist ja das ja das ursprüngliche Konzept. Also ich habe ja einen Zugang, das kann ja dann auch ein virtueller Zugang sein, tokenisiert bei Apple Pay und Android, mit dem ich die Transaktion mache und schiebe dann hinten dann das auf die verschiedenen Karten. Vielleicht ist das vielleicht sogar der Umweg, um das ganze Modell compliant zu bekommen. Als Curve damals reif gegangen ist, gab es ja noch kein Apple Pay. Da hat man noch halt Plastik oder eine Metallkarte war es, glaube ich, sogar gehabt. Das ist ja jetzt nichts anderes, nur rein virtuell.
Dann lass uns weiter gucken. Wir stammeln ein bisschen rum zu Curve Pay und möglicherweise müssen wir das mal ein bisschen kürzen, weil wir haben ja gar keine Ahnung davon. Aber wovon wir halt ein bisschen Ahnung haben, beziehungsweise was wir halt gesehen haben und was ja auch beeindruckend ist, dass Hawk, und das hieß, glaube ich, mal eine Zeit lang Hawk AI, eine weitere Funding-Runde gemacht hat, über 52 Millionen Euro und widmen sich dem Thema Geldwäsche beziehungsweise der Geldwäschebekämpfung und nicht der Geldwäsche selber. Und der eine oder andere wird sich erinnern, die Gründer sind schon lange dabei und zwischendurch war auch mal der ehemalige Deutschland- oder Dach-CEO von N26 dabei, ne? Der
ja.
Hauer?
Ja.
Hauer, ne?
Christoph Hauer? Nee. Andreas Hauer?
Egal.
Also Hauer, ja, genau. Ja.
Ja, und was macht Hawk AI?
Ja, die machen eine Software für Risikomanagement, um verdächtige Transaktionen zu erkennen, also Geldwäsche, Risikomanagement etc. Seien nach eigenen Angaben deutlich besser als herkömmliche Systeme. Gut, das sagen viele Anbieter. Offensichtlich funktioniert es, sonst hätten sie natürlich nicht so einen Erfolg und vor allem nicht 52 Millionen.
Und gehen das in die USA damit?
Und gehen damit in die USA, genau. Ja.
Also dafür ist das Geld gedacht und One Peak geht rein, also auch ein wirklich sehr, 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 sehr renommierter Venture Capitalist. Und ich hatte letzte Woche eine Aufnahme auch zum Thema Anti-Geldwäsche mit einem anderen Startup. Also ich glaube, das ist schon was, womit du halt auch durchaus Geld verdienen kannst und vor allen Dingen dann, wenn du über Compliance nachdenkst, früher hat es halt immer nur Banken getroffen. Jetzt sind aber viele, viele Unternehmen über sowas, ich sag mal Embedded Finance und sowas, plötzlich auch Finanzdienstleister, beziehungsweise die Regularien, sowas wie KYC und sowas zu machen, gilt mittlerweile halt auch für einige andere. Also zum Beispiel Telcos müssen das ja auch mittlerweile tun. Ja. Und insofern kann ich mir vorstellen, das ist jetzt nicht unbedingt der Case für Hawk, aber dass Hawk auch davon profitiert, dass Finanzen und Payment und Banking halt in mehr und mehr Diensten stattfindet und insofern sie auch nicht nur die klassischen Banken als Kunden haben, sondern halt auch ein paar Leute, die Finanzdienstleistungen gar nicht als Kerngeschäft hatten, sondern nur als Nebenprodukt. Ne?
Das Hauptproblem, was ich mit den ganzen Playern immer habe, ist, die sagen natürlich alle, wir sind super und wir können das alles gut, aber es ist schwierig, sowas wirklich mal 1:1 zu vergleichen, zu testen, weil da musst du gleich eine Integration machen, du musst Datensharing machen und es ist nicht wie bei einem anderen Startup, wo ein Sales-Prozess da ist, dass du dass du da einfach mal was ausprobieren kannst, sondern du musst dann schon integrieren und aus und dann vergleichen.
Du meinst, der Sales-Cycle ist lang, aber dann ist die Stickiness natürlich auch lang, ne?
Wenn du dann mal drin bist, ist die Stickiness sehr gut, genau. Aber um reinzukommen, ist das wahnsinnig schwer, weil die Story erklärt einem jeder und alle Kunden, also ich war dann damals auf der BigPoint-Seite und hatte natürlich auch ganz viele Risikomanagement-Tools, die dann immer bei mir gekommen sind. Auf der Kundenseite sagt jeder das Gleiche und man hat keine Fakten, um es dann für sich persönlich, weil jeder Case ja auch individuell ist, zu bewerten. Und dann bleibt eigentlich nur, man muss es ausprobieren. Und offensichtlich,
ja,
nochmal, und 52 Millionen, sie schaffen es offensichtlich, dieses Problem zu lösen.
Aber das ist aus meiner Perspektive endlich mal auch ein Case für Proof of Concepts. Also bei vielen Proof of Concepts bin ich ja super, super skeptisch, ob die wirklich funktionieren. Aber bei so etwas kannst du ja möglicherweise auch mal etwas testen, ohne dass du es komplett auf die gesamten Systeme drauf lässt, sondern dass du möglicherweise erstmal einen kleinen Case mit Hawk machst oder mit diesen Compliance-Tools. Also insofern, da bin ich gar nicht ganz so skeptisch wie du. Klar, der Sales-Cycle ist lang, aber ich glaube, du kannst durchaus zeigen, was du kannst, auch an kleineren Use-Cases. Die spannende Frage ist halt, ob du als so eine Software, also ob du als so ein Dienstleister ready für das Onboarding bei wirklich großen Kunden bist oder ob du dich erstmal auf die kleineren und mittleren konzentrierst.
Also ich weiß noch einen Fall von einem großen, nicht mehr existenten deutschen Fintech. Da hat ein anderer Payment-Anbieter einfach mal ein Excel-Sheet hingeschickt und gesagt, hier sind alle Transaktionen für die guten und die schlechten raus. Dann kam eine unglaubliche Trefferquote zurück. Dann wurde in dieses Fintech investiert, es wurde integriert und dann war die Trefferquote verschwindend gering und die Hälse derjenigen, die da in dieses Startup reinvestiert haben, sehr groß. Wie gesagt, das Startup existiert nicht mehr, ich werde es auch den Namen nicht sagen. Aber das ist schwer in dem Bereich auch ein Proof of Concept zu machen.
Hat derjenige auf Money2020s auch hin und wieder mal Champagnerflaschen am Stand gehabt?
Ich werde nichts mehr sagen, aber du bist auf der richtigen Spur, genau. Lass uns am besten zum nächsten Thema kommen.
Max, ich liebe dich. Klarna hat seinen Börsengang abgesagt.
Ach so, nee, du bist nicht auf der richtigen Spur. Nee, ich mag jemand anders. Aber der Gründer ist auch sehr für Champagner und Co. und großen Lebensstil berühmt.
Okay, sorry, dann nehme ich das wieder zurück. Ich nehme es zurück, wir brauchen keine Abmahnung. Der Klarna-Börsengang, Jochen, ist abgesagt, oder?
Ja, Klarna hat jetzt mitten in dieser Turbulenz, dem Rückgang der Aktienkurse, wo du ja kurz am Anfang gesprochen hast.
Hätten sie eigentlich jetzt zurückziehen müssen, weil es war doch irgendwie so,
nee.
Bing, bing, bing. Eigentlich wäre es doch, hättest du durchziehen können, ne? Im Nachhinein. Also,
jetzt los, komm. Ich habe mich ja vorbereitet. wir hatten ja kurz drüber gesprochen beim letzten Podcast, Klarna versus Affirm. Und Affirm hatte damals 16 Milliarden Marktkapitalisierung und Klarna plante 15 Milliarden Marktkapitalisierung. Und natürlich wird Klarna als im US-Börsengang mit dem anderen Buy Now Pay Later Player verglichen. Jetzt ist Affirm in diesem kurzen Crash ich habe dann mal ein paar Tage später geschaut, da waren sie gerade bei 11 Milliarden Marktkapitalisierung. Also habe ich mir gedacht, naja, Klarna, gute Idee, es abzusagen, weil der halt dann nicht mehr so viel rausgekommen und 30% weniger ist 30% weniger. Jetzt habe ich gerade eben, kurz vor unserem Podcast, bin ich nochmal reingegangen und habe gesagt, wie ist denn die Marktkapitalisierung von der Firma heute? 16 Milliarden. Also eigentlich war die Absage von Klarna Quatsch. Sie hätten es vielleicht einfach nur verzögern müssen.
Durchziehen.
Genau. Oder einfach zu sagen, wir machen es in 4 Wochen oder wir warten noch ein bisschen. Mal gucken, vielleicht kommt Klarna jetzt dann doch noch kurzfristig in diesem Jahr. Oder vielleicht ist ja auch noch hinten dran neue Entwicklungen, wo die Zahlen nicht so gut sind. Also vielleicht sagen, komm, machen wir uns einen schlanken Fuß und haben einen guten Grund, dass sie abgesagt haben, nämlich der böse Trump.
Dann lass uns auf das nächste gucken. Und es ist eine Firma, die ich schon längere Zeit irgendwie immer wieder mal höre, aber die ich nie so richtig auf der Agenda hatte. Aber Taylor aus der Schweiz, die sich halt auf das Thema Factoring konzentriert haben für KMU, haben die Leasing...
Ja, nee, nicht Factoring. Die machen eigentlich eher KMU-Lending.
Ah ja, stimmt, KMU-Lending. Entschuldigung. Sie haben jetzt die Factoring und das Factoring-Geschäft von Grenke Leasing gekauft. Ne? So rum ist es.
Ja. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, klasse, Grenke ist ja riesig. Aber dann habe ich nur genau gesagt, naja, das Factoring-Geschäft von Grenke ist jetzt nicht so groß. Also, es ist eine Leasing-Firma. Und
Grenke war mal eine Zeit lang auch ein bisschen unter Feuer, ne?
Genau, genau.
Da gab es Short...
Genau, gab es auch Short-Seller, so ein bisschen im Turnaround. Also die Short-Seller-Attacken haben sich wohl im Nachhinein als nicht richtig dargestellt, aber trotzdem haben die so ein bisschen...
Die Short-Seller-Reports haben sie als nicht richtig
genau, genau.
Die Attacken kannst du ja...
Die Attacken waren, haben genau. Ihre Spuren hinterlassen, genau.
Genau.
Und da gab es dann so ein bisschen Turnaround, gab es einen neuen CEO von der Bayerischen Landesbank. Aber das Factoring-Geschäft ist... verhältnismäßig klein. Also von daher, wir haben ja in vielen Bereichen, insbesondere im Leasing gesehen, dass große Banken sich von ihren kleinen Leasing-Töchtern getrennt haben, weil sie zu klein sind. Und das Factoring-Geschäft ist ja auch ein Skalierungsgeschäft. Und da kann ich mir vorstellen, dass Grenke einfach gesagt hat, wunderbar, wenn es einen gibt im Fintech-Bereich, der glaubt, der kann es besser machen, soll er doch das Factoring kaufen. Ich erinnere nur an die vielen Factoring-Fintechs, die alle weggepivotet sind oder aufgegeben haben. Also ich halte das für ein sehr schwieriges Geschäft, aus der Fintech-Sicht.
Ich glaube, was halt funktioniert, sind die Inkasso-Player, ne? Aber die Factoring-Sachen haben nicht so richtig funktioniert. Ja. Ne? Jochen, das waren die News, die wir bekommen haben von unserem Team von Payment and Banking. Und dann habe ich mal das andere Team.
Nee, wir haben noch Client, ne?
Ja, pass auf, aber das, okay. kommt ja schon aus
okay.
der...
Okay.
Deshalb lass mich doch meine Brücke bauen. Ne?
Entschuldigung.
Mann. Dann habe ich ja mal sozusagen unseren virtuellen Kolleginnen gefragt, Perplexity. Und habe nach den wichtigsten Fintech-News im April 2025 in Deutschland gefragt. Und dann kam hoch Pliant. Und Pliant hatten wir schon mal, sowohl im Podcast mit Malte, als auch die Meldung, dass da ein Funding stattgefunden hat. Aber es gibt jetzt schon wieder ein Funding, nämlich über 40 Millionen Dollar oder 35,2 Millionen Euro. Und die Runde wird von Illuminate Financial und Speed Invest angeführt.
Ja, und beteiligt waren auch Paper Ventures und Motive Ventures.
Die waren bei der letzten Runde ja schon die übernommen haben.
Und Gratulation. Also wirklich,
auch da geht es jetzt um die USA,
ja.
Möglicherweise mit Hawk AI zusammen, keine Ahnung. Und Client hat mittlerweile 88 Millionen Euro eingesammelt. Unicorn? Fragezeichen?
Ich glaube noch nicht, aber so langsam werden sie Unicorn-Luft schnuppern.
Stuppern, ne? Und immer wieder wird es verglichen mit Moss, wobei es nicht wirklich vergleichbar ist, weil Pliant halt auch wirklich ein bisschen wie in die Richtung von Marqeta in Teilen geht, ne? Einfach ja. Auch als Issuing-Plattform von Karten. Aber beeindruckend. Also ich bin wirklich immer wieder platt, wie schnell das geht und wie gut das geht. Und herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Das war die erste Meldung von Perplexity.
Ich würde eher Pliant mit einer Teile einer Solaris-Bank vergleichen, weil das, was Pliant macht als Karte as a Service, ist eigentlich Solaris-Bank-Geschäft. Und der Erfolg von Pliant zeigt eigentlich, was bei Solaris offensichtlich ein bisschen auf dem Weg vergessen wurde.
Lass ich so stehen. Dann hatten wir ein großes Festival im April mit der Vibe. Ich war nicht da, warst du da? Ich glaube, es waren eine ganze Menge Menschen da. Man hat eine ganze Menge auf LinkedIn gesehen. Glückwunsch zur zweiten Vibe an Achim und an das Team dahinter. Ne? Dann das Frankfurter Fintech-Ökosystem. Jochen, das gibt es, ne?
Ja.
Und es gibt das Tech-Quartier. Und es gibt den Tech-Quartier Accelerator, der weitermacht und das Thema Digital Finance in den Fokus stellt. Auch jetzt kannst du dich wieder da bewerben. Und Visa, ING, DK und so weiter sind dabei. Ich glaube, auch aus unserem Team ist Miriam, glaube ich, in der Jury, glaube ich, dabei für das Thema Embedded Finance. Bist du manchmal noch im Tech-Quartier oder ist es für dich eher langweilig geworden?
Da ich ja lange nicht mehr so häufig in Frankfurt bin, kam auch so ehrlich gesagt so ein bisschen dieser Corona-Homeoffice-Dip dazwischen. Danach war ich, glaube ich, nur ein, zwei Mal da. Aber das sind ja auch eher sehr Early-Stage-Startups, also diese Tech-Quartier-Accelerator. Da gab es ja einen eigenen Accelerator, Frankfurt-Accelerator und dann auch, wie hieß der aus dem Silicon Valley?
Plug and Play,
die ja im Tech-Quartier aktiv waren, die haben sich wohl beide zurückgezogen und deswegen jetzt hat dann dieser Tech-Quartier-Accelerator diese Lücke gefüllt. Und ich war bei Plug and Play zumindest mal immer auch im Beirat und habe da ein paar Startups unterstützt. Aber letztendlich, das sind super Early-Stage Ideen-Startups meistens. Und der Riesenvorteil für die ist natürlich dann der Zugang zu den großen Frankfurter Banken. Und dafür lohnt sich das. Werden da jetzt große Startups raus? Schauen wir mal. Also ich kenne jetzt keine große Success-Story in Frankfurt von einem der Accelerator, die daraus groß geworden sind. Aber ich mag es auch einfach nur nicht wahrgenommen haben.
Dann haben wir noch eine Meldung aus dem Bereich Krypto und Blockchain. Die KfW investiert erstmals in Krypto-Wertpapiere. Was ist da passiert? Die KfW kauft von der DK Bank Papiere, die in der Tat auf der Blockchain ausgegeben worden sind.
Spannendes Modell. Ich glaube, das hatten wir nicht das letzte Mal, wo du auch so etwas kritisch warst nach dem Modell. Ist denn wirklich ein Use Case? Zur weiteren Automatisierung, Digitalisierung der Prozesse durchaus sinnvoll. Mal gucken, ob sich dann durchsetzt.
Die anderen News hatten wir schon. Jochen, das war's. Nach knappen 48 Minuten haben wir den April hinter uns gebracht.
Das heißt aber, dass die AI
zumindest
die manuelle Arbeit von klassischen Journalisten, die ja für Payment Banking arbeiten oder sie zusammenstellen, schon relativ gut auf Augenhöhe auch machen kann.
Ja, absolut. Ja. Und by the way, wir haben ja vorhin über Revolut gesprochen und über N26. Auch Revolut wird das Thema Mobilfunkplan, Mobilfunktarif für ihre Kunden in Deutschland auch anbieten.
Bei Revolut macht es aus meiner Sicht sogar fast viel mehr Sinn, weil Revolut ja sehr stark auf diesem Use Case ausländische Karten, Multikarten, da kommen sie ja ursprünglich her, setzt. Und wenn ich dann ins Ausland fahre und dann eine spezielle Karte brauche, um das Auslandseinsatzentgelt zu vermeiden, da macht dann auch vielleicht so ein temporärer Mobilfunktarif Sinn. Insofern, da passt es eher als bei N26, die einen sehr starken, eher nationalen Fokus haben. Aber schauen wir mal. Also nur weil ich skeptisch oder kritisch bin, heißt das nicht, dass es nicht erfolgreich ist.
Genau. Jochen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, die News des April. Und
ebenso. Und dann irgendwann mal müssen wir das mal machen mit der AI. Und dann sagen wir niemandem Bescheid. Und dann machen wir dann im nächsten Podcast. Übrigens, das letzte Mal war es rein maschinell.
Genau. Unsere Stimmen sind jedenfalls, glaube ich, mit 500 Podcasts ausreichend genug. Genau.
Im Äther. Lernmaterial gibt es genug. Genau.
Im Äther. Alles klar.
Dann mach's gut.
Tschüss.
Schönen 1. Mai.
Danke dir auch.